Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Herzlich willkommen. Schön, haben wir mal wieder ein anderes Gesicht hier im Studio. Neben natürlich meiner lieben Kollegin Wilma ist der Dario Jukic heute hier. Lieber Dario, schön bist du da. Und du willst uns heute mal ein bisschen aus Expertensicht ein Thema beleuchten, das bei vielen AutofahrerInnen wohl vor allen Dingen für Augenrollen sorgen dürfte, nämlich der Service. Denn Service bedeutet logischerweise immer Kosten und eben auf die verzichten wir immer alle gerne auf extra Kosten. Jetzt aber vielleicht zuerst mal zu dir. Du bist Automechaniker in einer Garage in Luzern und deshalb gehört Service quasi zu deinem täglich Brot, also zu deinem Alltag. Ja. Vielleicht mal so als erste Frage, kannst du etwa abschätzen, wie viele Services du schon in deinem Leben so gemacht hast?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde schätzen, das sind 2.000, 3.000 Services sicher.
Ganz okay, also eben, da bist du auf jeden Fall der absolute Fachmann, wenn es um das Thema geht.
Jawohl, ja, also wir haben schon alles gehabt, auch mit Problemen und jegliche Automarken, also ja.
Ja,
machen wir keine Service an.
Und du hast ja auch gesagt, eben nicht nur, also heute ist natürlich zum Thema Elektroauto, aber ihr wart früher auch auf so Luxus-Sportwagen fokussiert.
Genau.
Deswegen weißt du da wirklich über jedes Gebiet Bescheid. Jetzt aber das Spannende bei dir ist halt auch noch, dass du selber seit 4 Jahren einen Tesla fährst, also ein Elektroauto, aber die meisten Kunden, Kundinnen bei euch immer noch konventionell unterwegs sind. Du warst schon einmal zu Gast bei uns in der Sendung, zumindest verbal, und das war in unserer Umsteigerfolge, als du ein bisschen erzählt hast, dass du nie wieder auf den Verbrenner zurückwechseln würdest. Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, warum du nicht mehr auf den Verbrenner zurückgehen willst, warum Elektro für dich wirklich gesetzt ist für die Zukunft?
Genau, der Erfolg haben wir es darum gehabt, wie der Umstieg ist auf das Elektroauto, wo sich auch die Leute grosse Sorgen machen. Und ja, ich muss sagen, ich habe einfach gemerkt, dass es sehr einfach ist und einfach nur mit Vorteilen für mich verknüpft war und keinen Nachteil gesehen. Und ja, eigentlich das auch gerne so würde den Leuten überbringen, dass es Sinn macht, auf Elektroauto zu wechseln und dass sie keine Angst haben vor irgendwelchen Vorurteilen, die halt immer noch kursieren. Das ist leider so.
Und du hast vorhin ja auch ein bisschen in der Vorbereitung noch erzählt, dass tatsächlich auch Leute, die sich vielleicht vom halben Jahr noch nicht vorstellen könnten, dass wirklich die Leute jetzt auch immer mehr kommen und wirklich auf Elektro wechseln wollen, oder?
Genau, wir haben jetzt, ich habe schon 2 Kollegen, die jetzt selber, der eine hat schon gewechselt, der andere ist jetzt am Suchen, der unbedingt auf Elektro will, weil er einfach gemerkt hat, ja, er hat mal Kosten verglichen, hat mal gesehen, auch, was ich jetzt über die Jahre für Kosten kann, was er permanent für Kosten hat. Und hat jetzt, ja, sich auch dazu entschlossen, auf Elektro zu wechseln und keiner hat es bis jetzt bereit.
Mhm. Kommen wir zum Service zurück. Ihr habt euch ja auch wahrscheinlich weiterbilden müssen, genau. Schauen, was ist anders an den Autos, weil es ist ja grundsätzlich so, wenn ich den Verbrenner quasi in den Service bringe, dann weiß ich ungefähr auch als Laie, was der Mechaniker da macht. Also Öl, Flüssigkeiten, Bremsen testen und was wird denn genau quasi, oder wo ist genau der Unterschied beim Service zwischen Verbrenner und Strom?
Der Unterschied ist, dass man einfach mit Hochvoltanlagen arbeitet. Man muss ein bisschen aufpassen, wo man reinlenkt. Man muss sich schon weiterbilden. Man muss schauen, was man am Elektroauto macht. Was beim Benziner oder beim Verbrenner halt, muss man auch schauen, wo man die Finger drin hat, dass einem nicht gerade den Finger wegnimmt. Das sind schon kleine Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist es beim Verbrenner eher aufwendiger, eher mehr, eher weder jetzt bei einem Elektroauto.
Okay, dann ist der Service ja wahrscheinlich kürzer und kann man so pauschal oder so, sag ich mal, so übergeordnet sagen, was du beim Verbrenner wirklich mehr machst als beim Stromer?
Beim Verbrenner ist es halt, dass du das mit Teilen hast. Du hast Zündkerzen zum Beispiel, du hast den Luftfilter, du hast mehr Sachen, die können lecken, wo können auslaufen, wo du musst mehr kontrollieren, wo auch der Raumplatz, wo einiges enger ist, weder jetzt bei einem Elektrofahrzeug. Das ist auch noch Jahres- und Kilometerabhängig, was du bei dem Auto gerade musst noch schauen oder zu tun hast. Und was, je älter der Verbrenner ist, desto grösser wird der Serviceaufwand mit Zahnriemen, mit mehr Flüssigkeiten, die wir in den zum Beispiel den Differential haben, in den Verteilergetrieben, wo man dann auch immer muss wechseln muss. Ja, es sind einige Flüssigkeiten mehr, die man hat. Und je älter das Auto ist, desto mehr Sachen kommen dann natürlich, die man beim Elektroauto nicht hat.
Und beim Elektroauto, was guckst du dann so immer spezifisch an? Was musst du da wirklich bei dem dann immer so kontrollieren?
Dort sind es die Flüssigkeiten. Man schaut, ob die Bremsflüssigkeit noch gut ist, ob sie nicht Wasser gezogen hat, ob die Kühlflüssigkeit noch ihre Temperaturen einhaltet. Alle Gelenkteile ganz wichtig, Bremsen eben, ob alles noch funktioniert, ob alles noch tut. Und dann, ob Fehler auf dem Steuergerät vermerkt sind, und sonst gibt es dort nicht viel. Man geht probefahren oder ein bisschen auf Geräusch hören, ob man irgendetwas gehört, und sonst gibt es dort nicht viel zu kontrollieren.
Aber das macht ihr immer auch, so eine Testfahrt wird eh immer gemacht?
Ja, ja, auf jeden Fall. Auch nach dem Service zum Beispiel, einfach, dass wir für uns sicher sind, bevor wir das Auto dem Kunden übergeben, dass wir sicher sind, ist alles gut, ist alles gemacht, und einfach dann das Auto im guten Gewissen übergeben, statt einfach aus der Garage raus und weg, das ist, nein.
Lassen wir doch dazu noch einen Kommentar von einem Kollegen, der unter uns einem unserer Podcast-Folgen stand, der auch selber sagt, er arbeitet in einer Werkstatt, weil er schreibt, als Automech muss ich auch sagen, dass ich mittlerweile das BEV klar bevorzuge. Warum? Der Verbrenner ist zu einer regelrechten Geldvernichtungsmaschine für den Kunden geworden. Öl wird für 1-10 eingekauft und vergoldet dem Kunden angedreht. Der Gestank von meinen Kleidern ist kaum noch zu ertragen und beißender Brennstaub liegt jeweils in der Luft. Viel Lärm, aber keine Leistung. Downsizing-Motoren, die kaum auf die 150 Kilometer schaffen und tausende von Ersatzteilen, die dem Kunden zum Teil mit 500% Marge verkauft werden. Zeit weiterzugehen und die komplett veraltete Technik zu ersetzen.
Das ist super, danke schön. Genau darauf wollen wir hinaus. Wir haben bei uns auch eben Marken, wo ihre Teile so teuer verkaufen und wir kaufen das gleiche Produkt irgendwie bei einem anderen Autoteilehändler und dann sehen wir oft Autoteile, dass das Zeichen von, sagen wir, irgendeiner bekannten deutschen Marke dann rausgefräst wird und dann einfach günstig verkauft, aber bei diesen Marken selber kostet das Teil einfach einiges mehr und die Leute haben Angst vor teuren Teilen, wo einfach die Qualität auch nicht mehr stimmt. Das ist nicht mehr wie früher. Die Autos sind schneller kaputt. Man hat alles, eben, es muss alles downsizing, es muss leichter sein, es muss einfach weniger verteben haben, habe ich das Gefühl. Und dann ja, gibt es auch natürlich mehr Kosten, wo die Leute so langsam werden merken, dass es so leider ist.
Mhm. Also wir hatten letztens auch mal im Blick, hatten wir auch einen Artikel, dass die Qualität der Autos abgenommen hat, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Also du kannst das bestätigen, auch als Mechaniker.
Das ist so, auf jeden Fall. Und auch wenn ich noch schnell zurückkomme, zum Beispiel das mit dem Öl, wir freie Werkstätten, wir können jetzt haben wir Ölspezifikationen, wir müssen die einhalten, weil zum Beispiel Zahnriemen anfangen im Öl laufen. An die Öl, nur schon das Öl, haben wir schon Mühe reinzukommen. Und die Ölpreise, da kostet ein Liter Öl halt plötzlich 35 Franken und das muss man dem Kunden auch noch erklären, wo der Kunde auch sagt, so, also was ist los, wieso zahle ich jetzt für einen Liter Öl, für einen Kleinwagen so viel? Also das ist manchmal dann das Gefühl, dass wir nachher die sind und dass wir noch mit dem nachsäckeln. Und die probieren uns schon dort auch ein bisschen auszubremsen mit solchen Sachen. Und ja, was schade ist.
Mhm. So also im Verhältnis, wie viel Verbrenner macht ihr Service und wie viel Elektroautos, wie ist da so das Verhältnis?
Das ist leider noch sehr viel Verbrenner. Ja, wir sind da sicher noch bei 80% Verbrenner und erst bei 20% Elektro. Aber Tendenz eher, wo sich jetzt langsam ändert, zum Glück.
Mhm. Wie ist das denn, wenn du jetzt ein Elektroauto wartest, den Service machst, dann hast du dann nicht mehr den ölverschmierten Blaumann, dann hockst du dafür einfach mehr mit dem Laptop rum, statt mit einem Drehmomentschlüssel, oder wie kann ich mir das vorstellen, wie sieht da der Alltag dann aus, wenn du so einen Service machst?
Das sieht schon nicht ganz so aus. Also wir haben da heute bei den Verbrennern, hängst immer den PC an, gehst die Fehler auslesen, bist eigentlich auch mit dem PC viel dran, wenn du irgendeinen Fehler hast, es hat so viele Steuergeräte verbaut. Beim Elektro hängst du auch schnell den PC, aber du gehst grundsätzlich Gelenkteile kontrollieren, Aufhängungsteile, Bremsen, schauen, ob alles funktioniert. Also es hat schönere Arbeiten, aber du bist nicht nur am PC. Das Auto ist immer noch, es lenkt immer noch gleich, die Aufhängung ist gleich, es ist immer noch mit Schraubenschlüsseln zu arbeiten und nicht nur mit dem PC. Zum Glück kommst du, sonst wäre es auch nicht mehr so interessant.
Ja. Mhm. Ja, du sprachst es gerade an. Also es gibt einfach auch Teile, die müssen auch weiterhin, ob egal ob Stromer oder Verbrenner, sind die gleichen Teile, die gescheckt werden müssen. Und es sind einfach weniger was sich natürlich auf den Preis des Services dann auswirkt. Die Frage ist einfach, gibt es auch Teile beim E-Auto, die vielleicht intensiver zu warten sind?
Zu warten nicht, zu reparieren dann schon. Aber die Wartung selber am Elektroauto, die Wartung ist, ich würde sagen, mindestens 30-50% weniger zum Warten, zum Anschauen und somit senkt dann auch der Preis natürlich. Mhm. Zum Verbrenner oder Benziner. Und vor allem auch über die Jahre gibt es beim Verbrenner immer mehr zu warten, immer mehr zu reparieren und somit steigt auch der Preis, was beim Elektro tendenziell nicht so der Fall ist.
Ja, aber was ist so das enorme Gewicht des Akkus? Wie wirkt sich das auf das Fahrgestell aus oder Fahrwerk? Und was ist mit den Reifen?
Also Gewicht, das sind vielleicht 500 Kilo, wo das Auto mehr hat Gewicht. Also bei den Reifen merken wir gar keinen grossen Unterschied. Mhm. Und auf den Gelenken, also Aufhängungsteile, ist es wirklich so, dass die eher mal nachlassen. Das merkt man dann schon, dass man eher mal ein Klapper hat oder irgendeine Stabi-Stange nachgelassen hat. Das ist ja so. Also eher, das hat man vielleicht so ab 100'000 Kilometer, merkt man dann, dass so Kleinigkeiten kommen. Das ist jetzt nicht extrem, dass man es wirklich merkt, dass es viel mehr kaputt geht.
Mhm. Wie sieht es denn allgemein mit den Kosten aus? Sagen wir mal, wenn wir jetzt zwei Autos, sage ich mal, ein VW Golf und ein VW ID.3, oder? Das sind ja etwa so von der Größe her gleich. Brauche ich allgemein auch weniger Service beim Elektroauto? Und wie teuer sind die Servicekosten? Kannst du das so nur Pi mal Daumen so beziffern, wie viel man etwa spart bei einem Elektroauto beim Service?
Pi mal Daumen 30-50%. Je nach Marke sparen wir 30-50%. Nur beim Service. Ja. Nur schon beim Service, weil eben nur schon das Ölfalten weg, wo der Liter immer mehr kostet. Man hat weniger zu warten, man hat keine Zündkerzen mehr, viel weniger Kabel, weniger Dichtungen somit. Und 30-50% kann man im Service sparen mit einem Elektrofahrzeug.
Okay. Das mit den Reifen fand ich jetzt auch ganz interessant, weil eben mehr Gewicht bedeutet halt eigentlich auch mehr Abrieb. Aber da siehst du wirklich keine, ist da nicht die Lebensdauer von Reifen viel, dass man dafür einfach alle zwei Jahre neue Reifen braucht oder so. Also das ist in dem Fall nicht so.
Das kommt eher auf den Kunden drauf an. Wenn jemand jetzt nur in der Stadt rumfährt und natürlich nonstop am Lenkrad am Lenken ist und so, der braucht seine Reifen schneller. Aber wenn jemand, der auf der Autobahn normal fährt mit seinem Auto, dann wird der Reifenverbrauch wird ziemlich gleich sein wie bei einem Benzin. Okay. Das kommt dann eher ein bisschen auf den Kunden drauf an, wie man da mit dem Auto umgeht.
Mhm. Im Bremsen ist auch noch so ein Punkt. Beim Stromer sagt man ja, er braucht eigentlich, man muss viel weniger bremsen, weil er rekuperiert ja, oder? Also Bremsenergierückgewinnung, da wo ich die Bremsen dann fast manchmal gar nicht mehr einsetzen muss, vor allen Dingen in der Stadt nicht. Eben also nutzen die sich kaum noch ab oder hat es dann vielleicht sogar noch andere Nachteile, dass die Bremsen dann weil sie zu wenig benutzt werden, dass sie dann rosten, hört man ja auch immer wieder so.
Das ist leider so, weil die Leute ihre Bremsen dann wirklich nicht anfangen zu brauchen, weil es halt rechtzeitig vom Gas gehen, die Rekuperation stattfindet, tun die Leute nicht bremsen. Und wir haben Elektroautos, die haben mit 150'000 Kilometern immer noch die ersten Bremsklötze und die ersten Bremsscheiben drin, haben noch nie etwas an den Bremsen müssen machen. Dafür verhockt halt mal eine Bremszange, weil man sollte halt vielleicht gleich mal Bremse brauchen, dass das ein bisschen ab und zu mal schafft und nicht immer nur den Elektromotor bremsen. Das ist leider so. Die Leute haben das Gefühl, sie können so halt einsparen. Aber wir haben wirklich Leute, die mit 150'000 Kilometern noch die ersten Bremsscheiben, die ersten Bremsklötze drin haben. Was bei einem Verbrenner schon zum Teil dreimal ausgewertet haben. Und was halt mit grossen Kosten zum Teil verbunden ist.
Also kann man sagen, so beim Diesel hat man ja auch immer gesagt, man soll ab und zu mal ein bisschen hochdrehen, oder dass der Partikelfilter mal wieder ein bisschen Durchzug hat. Also beim Elektroauto, also was rätst du den Kunden, dass man ab und zu mal auf einer freien Landstraße ab und zu mal eine Vollbremsung machen soll? Oder wie kann man das aktiv?
Dass man vielleicht mal einmal in der Woche die Rekuperation abstellt, die kann man deaktivieren und dass man dann einfach seine Bremse braucht, dass man ganz normal fährt, so, dass man, oder einmal am Tag vielleicht, dass man wirklich halt mal auf Bremse sicher draufsteht oder eben einmal in der Woche sicher mal das abschalten, Bremse brauchen und dann werden wir die Probleme auch nicht haben und dann kannst du noch einmal Service-Reparaturkosten sparen. Ja. So. Mhm.
Wobei auch, wenn du die Rekuperation abstellst und bremst, bis zum gewissen Grad ist ja trotzdem dann noch die Rekuperationsbremse, glaube ich, oder? Es ist ja dann nicht immer gerade die mechanische Bremse, auch wenn du jetzt bremst beim Elektroauto.
Nein, es kommt die mechanische Bremse.
Mechanische, okay.
Es kommt gerade die mechanische Bremse.
Okay.
Das ist immer wichtig, dass ihr eine mechanische Bremse habt, wo ihr das Auto immer könnt runterbremsen, dass es sicher kann halten. Es geht immer gerade aufs Mechanische.
Okay. Mhm.
weil du das so sagst und auch Andi gerade nachgefragt hast, was dir den Leuten rätst. Wir lernen ja alle dazu, wenn es ums Thema E-Mobilität geht. Und wenn nur so ein Kunde kommt und du siehst, der benutzt seine Bremse wahrscheinlich sehr, 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 sehr selten. Sprecht ihr dann auch mit ihm und erklärt ihr, woher das kommt?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde ja auch lieber seine Bremszange nicht müssen austauschen. Also ich würde mal lieber die drinnen lassen und die Kunden fragen da automatisch gerade, ja, wieso und warum ist das jetzt? Weil man erwartet irgendwie, wie schon vom Elektroauto, dass es weniger kaputt geht, dass es... Und dann fragen die Leute schon immer so, ja, aber wieso? Und dann tun wir halt schon auch gerne sagen, so, ja, ab und zu vielleicht mal auf Bremse stehen, ist dann doch nicht so schlecht und ja.
Was ist so das Feedback der Leute? Also ich überlege jetzt gerade, wenn ich das wäre und ich fahre ständig vorsichtig und wie gesagt, fahre vorausschauend und benutze meine Bremse möglichst selten, weil ich vom Verbrenner komme. Und sind die dann enttäuscht und denken, oh Gott, jetzt habe ich alles verkehrt gemacht?
Ja, zum Teil sind sie schon eher enttäuscht und ja, wieso? Und aber meistens hält sich nachher gleich nicht dran fahren. Genau gleich so weiter. Also, manchmal halt das gewohntes Tier. Und ja, die machen dann nachher meistens so weiter. Aber sie sind dann schon meistens verdutzt zuerst mal. Und wieso? Und ja, muss ich das jetzt wirklich wechseln? Und ja, und Bremse, ja, das macht mir keinen Spass. Das wird immer gewechselt.
Ja.
Das wäre was für Mythos 3.0.
Das wäre definitiv auch was für Mythos. Aber es ist auch mal wirklich gut zu hören. Und wenn man es dann vielleicht weiß, auch als Kunde oder als Kundin, dass man dann vielleicht wirklich ab und zu mal dran denkt, wirklich auch mal wieder ein bisschen fester zu bremsen oder die Rekuperation mal auszuschalten.
Das haben wir ja auch bei den Verbrennern gehabt. Wenn wir im Winter die Handbremse angezogen haben, ist die ab und zu nicht mehr gelöst. Ja. Oder wenn man sie lange nicht gebraucht hat, ist sie nicht mehr gegangen. Also das ist ja auch, hat man auch die Leute müssen sagen, ab und zu mal die Handbremse brauchen, sonst verrostet die Seile. Oder eben im Winter brauchen sie ja nicht, sonst müssen wir wieder hinten klopfen. Und es ist so, von den Verbrennern zum Elektros hat so etwa die gleichen Vor- und Nachteile. Jetzt hat man so ein bisschen die gleichen Sachen, die man ja nachzieht.
Ja, wir sprachen eben schon über Öl und Flüssigkeiten, die ja grundsätzlich beim Verbrennerservice immer ausgetauscht oder zumindest angeschaut werden. Wie ist das eigentlich grundsätzlich bei einem Stromer mit dem Kühlkreislauf? Ist der aufwendiger, größer, weil er die Batterie kühlen muss und ist die anfällig?
Also wir hatten noch gar keine Probleme mit der Kühlung. Wir hatten eher Probleme mit der Heizung, dass zum Beispiel bei den alten Tesla-Modellen die Heizung elektrisch läuft, eben nicht durch den Kühlkreislauf. Die haben das separat gemacht und das ist dann eher zum Nachteil gewesen. Aber jetzt haben wir mit dem Kühlkreislauf noch überhaupt kein Problem gehabt. Also die Probleme haben wir auch beim Verbrenner oder eher beim Verbrenner, weil der ganze Motor wird auch gekühlt durch den Kühlkreislauf. Wenn dort mal eine Zylinderkopfverdichtung kaputt geht, dann ist das auch mit enormen Kosten verbunden, manchmal auch gerade mit Motorschäden. Mhm.
Sehr gut. Wir haben jetzt viel über das gesprochen, was im Auto drin ist. Und da gibt es ja die sogenannte, ich habe gesehen, an der einen oder anderen Stelle bei der Recherche, schreiben Sie die Achillesferse der Elektromobilität, und zwar die 12-Volt-Starterbatterie. ADAC habe ich jetzt geschaut, die haben gesagt, fast bei jedem, also bei jeder Panne ist es jedes zweite Auto, das deswegen liegen bleibt.
Bei den Elektrofahrzeugen. Ja, das ist leider so. Das ist halt noch die alte Technologie, die haben wir übernommen von den Verbrennern. Leider. Die 12-Volt-Batterie dort meistens Steuergeräte speisen, die wir brauchen zum Anladen oder eben fürs ABS, ESP und solche Sachen, wo dann die 12-Volt-Batterie das alles speisen. Und wir sagen, so eine Standard-12-Volt-Batterie 4 Jahre und dann ist die reif für neu. Also, und wir haben jetzt einen Kunden gehabt, die haben nach 10 Jahren das erste Mal die 12-Volt-Batterie müssen austauschen. Und eben, die sind alle gerade verschrocken, wieso noch eine zweite Batterie da drinnen und so. Und die 12-Volt-Batterie kostet nicht alle Welt, zum Glück. Und die ist auch schnell zu ersetzen. Und das hat man beim Verbrenner auch. Normal nach 4, 5, 6 Jahren gehen die Batterie irgendwann flöten und dann muss man die ersetzen. Aber das ist wirklich so, dass wir ein bisschen Probleme mit diesen 12-Volt-Batterien. Gar nicht mit den grossen Batterien, was man nicht würde denken. Alle haben immer so Angst gehabt, dass die grossen Hochvolt-Batterien Probleme machen. Überhaupt nicht. Das sind dann eher eben die Autobatterien, die wir übernommen haben von den Verbrennern.
Also die machen eigentlich bei beiden, egal ob Verbrenner oder Elektroauto meistens, oder viele Pannen sind dann wegen dieser 12-Volt-Batterie.
Ja, genau, das ist so.
Aber die wird ja wahrscheinlich beim Service, wird die doch wahrscheinlich auch gecheckt, oder?
Ja, die wird auch geprüft. Aber zum Beispiel, wenn wir den Service im Sommer machen, die Batterie ist voll, die zeigt einen guten Wert an. Und wenn es dann kalt wird, wie wir es auch sonst von anderen Geräten können, lassen die Batterien nachher und dann die Leute, wenn im Winter ihr Auto starten, auch beim Verbrenner, erst wenn der erste Winter kommt, merken sie dann, ui, geht nicht mehr. Und das haben wir auch bei den Elektrofahrzeugen. Wir testen schon immer die Batterie testen und schauen. Aber eben so im Sommer, wenn es schön warm ist, geht die super Wert an. Dann hat man dort 13 Volt und plötzlich im Winter nur noch 11 und dann macht es schon, können wir die ersten Steuergeräte aussteigen.
Kann man das irgendwo sehen im Auto? Also kann ich das selber vielleicht checken, so wenn es die ersten Tage, gut, jetzt kommt natürlich der Frühling, aber wenn jetzt so für die nächste Saison schon, kann ich das selber auch vielleicht erkennen, so vorm Winter, bevor die erste richtige Kälte kommt?
Es gibt kleine Geräte, die ihr zum Beispiel euch in gewissen Läden holen könnt, wo man die Zigarettenanzünder einstecken kann. Und der läuft über die Autobatterie und die seht ihr nachher dort, es gibt auch, wo nur ein Lämpchen angeht, gelb, rot, grün.
Ja.
Und dann sieht man gerade eigentlich, ob die Batterie noch gut ist oder nicht. Oder wenn man merkt, beim Verbrenner, beim Anlassern, dass er schon so ein bisschen Mühe hat, will er nicht, dann tut man am gescheitsten einfach die nächste Fahrt in die Garage, die Batterie ersetzen, weil sonst am nächsten Morgen bleibt man dann irgendwo liegen. Das ist also so.
Eine Zwischenfrage, die mir gerade einfiel, also das sagt es, wenn ich jetzt zum Service gehe im Sommer oder zum Service im Winter, gibt es gewisse Sachen, die sich unterschiedlich darstellen. Wann ist denn die beste Zeit für den Service beim E-Auto?
Fürs E-Auto ist es schwierig zu sagen. Für den Verbrenner würde ich sehr vorschlagen vor dem Winter, weil man eben noch Kühlflüssigkeiten prüft, also ob die Temperaturen eingehalten werden. Was man beim Elektro macht, der hat ja auch Kühlflüssigkeiten, aber auch Scheibenwaschwasser wird dann immer das Winter eingefüllt, die Wintermischung. Also ich würde eher empfehlen, den Leuten eher so vor dem Winter in Service zu gehen. Statt ja jetzt im Frühling.
Aber nicht gerade, wenn alle dann die Winterreifen draufziehen lassen, dann sind die Werkstätten eh voll, oder?
Ja, meistens ist der gleiche so. Also das kann man sich nicht aussuchen.
Ja.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Dann kommen wir doch nochmal von der kleinen Batterie. Eben kommen wir nochmal auf die große, auf die Hochvolt-Batterie. Das ist ja so ja, das Kernelement von einem Elektroauto. Und jetzt weiß man ja als E-Autofahrer oder wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst, Laden mit hohen Leistungen ist ja grundsätzlich nicht so gut für den Akku. Also das wirkt sich negativ auf die Lebensdauer aus, sagt man. Siehst du das? Lest dir sowas aus? Also siehst du, wenn jetzt einer die ganze Zeit nur an der Autobahn immer mit seinen 300 Volt, wenn er das kann, mit seinem Auto lädt, kann man das aus dem Diagnosegerät irgendwie rauslesen?
Ja, das kann man. Bei vielen Elektrofahrzeugen kann man es auch gerade auf dem Display im Auto innen auslesen, wer wie viel, wann, wie geladen hat. Und schon spätestens mit dem Testgerät sieht man, wie viel es gebraucht worden ist. Und ich höre die Gerüchte auch, dass es eben nicht gut ist. Und also ich finde es nicht gut, wenn man die Batterie lässt, weit fallen, dass sie irgendwie nur noch 3-4% hat. Oder wenn man sie permanent voll lässt. Ich selber lade nur an Hochvolt. Also ich nur. Ich lade immer nur mit einer Tesla-Ladestation an den Supercharger. Nur. Und ich habe überhaupt kein Problem besitzen gehabt. Mein Auto ist jetzt da. Fast 10-jährig, hat 240'000 Kilometer und kann Batterie, also Ladeleistungsverlust von 8%. Also
okay.
Es ist noch akzeptabel. Okay. Ich habe auch mir grosse Sorgen gemacht, als ich mir das Elektroauto zugetan habe, dass die Batterie wegen der Gerüchte, wegen dem Ganzen, aber sehr positiv überrascht. Und ich glaube auch sehr viele Elektrofahrzeugfahrer sind überrascht, wie die Batterie eigentlich gut hinhaben.
Ja. Dann noch eine Zwischenfrage. Also wenn du meistens bei den Superchargern lädst, kannst du zu Hause nicht laden? Oder könntest du zu Hause laden?
Wir könnten, aber wir haben es jetzt nicht eingerichtet. Wir könnten es über die Verwaltung machen, dass wir könnten laden. Jetzt ist es ja auch langsam gesetzlich durchgekommen, dass wir das werden alle dürfen.
Genau, das Recht auf Laden.
Ich habe bei mir gratis Supercharge-Funktion. Ich kann gratis bei Tesla laden und ich nütze das eigentlich auch komplett aus.
Aber das ist ja noch interessant, weil ja viele sagen, bevor ich nicht zu Hause laden kann, kaufe ich mir kein Elektroauto. Aber du bist dann im Prinzip genau das Gegenbeispiel. Also dich schränkt das auch nicht ein in deinem Alltag.
Gar
ab und zu. Ja, eben, also man muss, als E-Autofahrer sagst du, man muss nicht unbedingt zu Hause laden.
Gar nicht.
Also ja, okay, wenn ich bei einer Garage arbeite, dann habe ich wahrscheinlich nicht. Gut,
aber da wird auch kein Tesla Supercharger.
Das ist auch kein Tesla, die könnte ich laden, wenn ich will. Einfach über 300 Volt Steckdose, mache ich aber nicht. Und auch, wenn ich in die Ferien fahre, auf egal wo hin. Ich habe nie ein Problem gehabt, zum nächsten Tesla Supercharger zu kommen, geschweige denn an eine andere Elektroladesäule. Also überhaupt kein Problem, kann nie irgendwo reinzufahren zum Laden. Und das Netz breitet sich immer weiter aus. Man kann ja immer einfacher irgendwo schnell Strom laden und so lange geht das jetzt auch nicht mehr. Also ich bin sehr überzeugt von dem.
Und du hast ja auch gesagt, in unserer ersten Aufzeichnung, die wir mal hatten, du fährst ja auch teilweise nach Kroatien.
Genau.
Bist ja auch schon sehr weite Strecken gefahren. Genau. Und hast auch da nie irgendwie Probleme gehabt, dass du da mal nicht hättest laden können.
Gar nicht. Wirklich nicht auf Berlin, auf Amsterdam, auf Kroatien, bis Bosnien. Nie, gar nicht.
Ja.
Wir planen ein bisschen mehr Zeit ein und das ist es eigentlich gewesen. Man reist angenehmer viel.
Ja, also auch damit mal wieder ein bisschen aufgerungen.
Ja, eine Frage habe ich noch, weil du auch auf die Folge gerade zu sprechen kamst. Darunter gab es viele Kommentare dazu. Wie hieß das gerade noch mit dem, was du hast? Du kannst an jeder Ladestation...
Free Supercharge.
Ja, wo viele sagten, das gibt's gar nicht mehr, das gibt's nur noch bei den Alten. Ja, also es gab eine große Diskussion, das dass vielleicht können wir damit aufräumen.
Genau, nein, das ist so, bis 2018 hat Tesla die verkauft gehabt. Wir können die Option dazu nehmen, dass man gratis Supercharge hat. Tesla hat mir auch mal ein Angebot gemacht, vor 2 Jahren, dass ich Supercharge hätte übertragen durfte, wenn ich einen neuen Tesla bei ihnen gekauft hätte, was ich dann nicht gemacht habe. Und ja, es gibt die Teslas, die kann man auch heute noch Occasion kaufen, wo du Supercharge, Free Supercharge drauf hast und das ist das Leben lang drauf. Also es kann dann immer irgendwie vom Auto, es kann nicht gelöscht werden oder so. Und dann kannst du ganz Europa überall, kannst einfach herfahren, einstecken an den Tesla Supercharger und das ist gratis.
Okay, aber es ist ans Auto gebunden.
Es ist ans Auto, okay. Genau. Es
und
es
sind nur die Alten.
Genau. Bis 2018, ja, genau. Es gibt vielleicht jetzt auch die, die es übertreibt bekommen haben, weil sie neu gekauft haben, aber das sind dann ganz wenige.
Ja.
Bis 2018 gibt es die, wo man dann wirklich Free Supercharge hat. Und
aber ich glaube, selbst wenn man das nicht hat, sind die Preise ja noch einigermaßen moderat, auch bei Tesla. Wenn du wirklich einen Tesla fährst und dann einen Supercharger gehst, ist es, glaube ich, auch nicht so teuer wie bei anderen großen Schnellladeanbietern.
Das ist ja so. Es ist ein bisschen billiger und es kommt auch auf die Zeit drauf ab. Wenn man an die Ladesäule fährt, wenn man nach der 8 oder nach der 10 geht, dann wird es dann noch einiges billiger.
Ach so. Ah.
Das ist ja so. Sie machen es auch zeitabhängig. Das ist
gut.
Das ist ja. Man muss auch ein bisschen schauen, wenn man den halt lädt. Oder eben am gescheitsten, wenn man muss, dann lädt man am gescheitsten daheim. Das ist am günstigsten natürlich. Das ist die beste Möglichkeit.
Mhm. Jetzt hattest du vorhin auch gesagt, eben du gehst meistens an so Superchargern, also meistens mit höheren Leistungen laden. Anscheinend, oder zumindest aus deiner Erfahrung, hat das keine negativen Auswirkungen, aber es bieten ja auch, viele Werkstätten bieten ja mittlerweile auch so Batteriezertifikate an. Also wenn ich eine Occasion kaufe, Elektro, dann kriege ich quasi ein Papier, ein Zertifikat, wo draufsteht, ich habe noch 90% von der ursprünglichen Kapazität habe ich immer noch jetzt auf der Batterie. Führt ihr solche Prüfungen bei euch auch durch?
Nein, wir tun die Leute dann eher so zum Beispiel zu TCS schicken, wo dann so ein Zertifikat rausgeht, wo dann auch natürlich sehr vertrauenswürdig ist, wenn es von der TCS kommt, wo dann auch jeder das Vertrauen dazu hat. Und ich finde die Zertifikate auch wichtig, wenn man ein Auto kauft, dass man so ein Test kostet je nachdem auch mal 100, 150 Franken, aber dass man das vielleicht vorher investiert, die Batterie lassen, testen, das lassen, anschauen, weil das schon ein recht grosser Kostenfaktor ist. Das kann schnell mal 10'000 Franken kosten, eine neue Batterie. Aber dort ist eben auch, bei diesen neuen Batterien, man kann die auch abnehmen und dann tut man einfach einzelne Zellen austauschen und kann eigentlich eine Batterie auflegen für 3'000 Franken, statt sie gerade müssen austauschen. Es geht auch so Variante.
Aber teuer ist es trotzdem. Also wenn ich dann auch so einzelne Module, das kostet dann schon trotzdem auch noch.
Ja, meistens schnell mal bei 3.000, 4.000, 5.000 Franken. Das ist so, wenn man dann eben Tesla macht das zum Beispiel nicht, die Module austauschen oder jetzt ein Hyundai, die täuschen gerade die ganze Batterie aus und fertig. Das ist dann leider so.
Ja.
Dann müssen wir dann wieder eine Freiwerkstatt haben, wo sich damit auskennt, wo das macht. Das ist. Aber wenn man schaut, 3.000, 4.000 Franken ist schon viel Geld, aber das hat man auch mit einem Verbrenner schnell mit Benzinkosten drinnen, also, wo man sich dann auch einspart. Wenn dann mal so eine Batterie hops geht, wenn.
Eben, wie häufig ist das etwa? Kannst du da irgendwie so ein...
Wir haben
sehr selten, oder?
Sehr, sehr selten. Ja. Wirklich sehr. Wir haben jetzt Autos, die 10-jährig sind, 250'000 Kilometer. Die Leistung sinkt ein bisschen. Also eben, da ist man noch vielleicht bei 85%, 90% von der Leistung und akzeptabel nach 10 Jahren, finde ich. Mhm. Man hat ja schon auf dieser Seite viel Kosten können einsparen können und dass dann vielleicht mal so eine Batterie nicht mehr die volle Leistung hat, muss man dann vielleicht auch einfach akzeptieren und der vielleicht halt noch 5 Jahre fahren, der vielleicht gönnen wir sich dann ein anderes halt.
Mhm. Mhm. Du hast gerade selber gesagt, oder eingangs ja auch, dass ihr euch auch weiterbilden musstet, damit ihr Stromer quasi reparieren dürft oder den Service durchführt. Und das wird dann gerne auch mal von den Kritikern genutzt, die dann sagen, ja, mit den hohen Stundensätzen, die dann veranlagen, weil das ja die Experten machen, versuchen sie die anderen Kosten wieder reinzuholen oder die anderen ausfallenden Kosten.
Das würde ich so nicht bestätigen. Vielleicht sind auch dann Stundenansätze ganz wenig höher, aber dafür haben wir weniger lang. Weil wir weniger zu machen haben, sind wir schneller fertig. Also tut sich das wieder relativieren. Und klar, wir müssen eine Schulung machen. Es ist auch eine Hochvoltbatterie. Wenn wir irgendwo etwas falsch machen, das ist auch lebensgefährlich. Und es ist wichtig, dass man die Schulung macht. Und eben das Finanzielle, das finde ich, tut sich relativieren, durch das, dass wir weniger Zeit brauchen. Und das machen viele Werkstätten auch nicht, dass die dann mit dem Preis hochgehen, wo es dann wirklich kulant bleibt und ja, dass es so beibehalten wie beim Verbrennen. Das
sind denn so Unfälle, du kennst ja wahrscheinlich auch noch andere Kollegen in deinem Umfeld, ist das schon mal so ein Unfall vorgekommen jetzt oder ist es viel gefährlicher, jetzt ein Elektroauto zu warten oder wenn man so eine Schulung gemacht hat, kann eigentlich, wenn man sich natürlich an alles hält, oder kennst du Fälle, wo schon mal was passiert ist, oder?
Ich habe noch nie von einem Fall gehört und mir geht schon an ein Elektroauto ein bisschen vorsichtiger dran, was natürlich, ja, man ist einfach vorsichtiger, statt wie bei einem Verbrenner Benzin, wo man einfach so das Gefühl hat, man könnte es einfach und lenkt mit der Hand dort rein und da und verbrennt sich dann immer wieder mal oder klemmt sich irgendwo den Finger ein beim Verbrenner, das ist dann so. Anstatt beim Elektro. Man geht einfach ganz andere Sachen hin, weil man weiss, es könnte schlimm rauskommen. Und durch das, ich habe noch nie etwas gehört von einem Unfall. Man sollte ja mit dem Kopf dabei sein, wenn man so Autos hergeht.
Und wie ist das, eben wenn ich jetzt einen Occasions-Benziner kaufe, was weiß ich, 8 Jahre alt, und um dann, wenn es ein VW ist, dass ich dann nicht in eine Amag-Werkstatt gehe, dann suche ich mir irgendeine kleinere, die dann vielleicht auch noch ein bisschen günstiger ist. Funktioniert das denn bei einer Elektro-Okkasion auch? Oder haben so kleine Werkstätten, können die gar nicht so Elektroautos reparieren? Oder wie sieht das da so aus?
Also, ich habe selber bei meinem Tesla müssen den Motor abnehmen, Lager wechseln. Man muss wissen, was man macht. Es gibt sicher nicht so viele Werkstätten, die das können, die das machen. Aber wenn man sich ein bisschen online recherchiert, findet man da in jedem Kanton eine Garage, die das auch kann, die das auch macht. Und dann eben nicht einfach schnell gerade grosse Teile austauschen, sondern dann eher schaut, dass man die noch reparieren kann. Oder was ist denn genau kaputt? Und dann eher ein kleines Teil nimmt. Ich habe bei mir auch, als wir eben den Elektromotor runtergenommen haben, ist mir beim Elektromotor mein Chef hat ihn lüpfen und ist hinten an der Platine nach und hat so einen Kondensator abgebrochen. Normal so eine Platine neu bei Tesla 2.500-3.000 Franken. Dann haben wir dann einen Elektriker gefunden, Fraußmaufen gefahren, auf einen Bauernhof. Dem das gegeben, er hat mir das wieder schön angelötet und das Auto läuft heute noch. Also mein Vater fährt den Tesla jetzt und das Auto läuft heute noch.
Okay.
Also man kann auch eben bei einer freien Werkstatt dann eher mal. Die schauen dann eher nochmal, dass man vielleicht eher günstig davon kommt, was man natürlich bei einer Hyundai, Tesla, Leap Motors oder so, die werden dann schon eher nur stumpfsinnig Teile austauschen und ja, das ist leider so.
Aber grundsätzlich kann man schon sagen, also ein Elektroauto kann ich jetzt nicht nur bei den großen Werkstätten, es gibt auch kleinere Werkstätten, die auch Elektroautos warten können. Und
das ist ja so, immer mehr und ja, ich würde es auch allen Garagen anraten, sich langsam dort zu schulen, weil man merkt, der Trend geht dort hin und es ist ja klar, wir werden gleich immer mehr Elektroauto fahren, ob wir wollen oder nicht.
Mhm. Das heißt für euch auch Umstellung, du sprichst wahrscheinlich auch mit vielen Kollegen, nicht nur denen aus deiner Werkstätte. Wie ist da grundsätzlich so die Einstellung zum E-Auto? Weil du eben noch sagtest, bei euch ist auch, dass es noch 80% Verbrenner sind, die ihr wartet und wo ihr den Service macht und repariert.
Ja, bei den Mechanikern ist das eher noch so, ja, es ist noch sehr gespalten. Es ist wirklich gespalten und wenn einer denkt, nein, Elektro ist nichts, dann beharrt er darauf und es gibt eben so die, die sagen, nein, das ist eigentlich super, es ist für uns besser, wir haben weniger zu tun, also weniger schmutzige Arbeiten zu erledigen, es wird einfacher, es wird für die Umwelt auch besser und es ist immer noch ein bisschen gespalten bei den Mechanikern. Aber das wird sich auch noch ändern. Das kommt ja schon noch.
Aber du stichst da schon noch ein bisschen raus. Wir hatten vorhin im Vorbereitungsgespräch, hast ja auch gesagt, eben früher habt ihr, macht ihr immer noch, aber eben so Lambos und halt so fette SUVs und so. Du hast zum einen sagst eben, das reizt dich gar nicht mehr so. Damit bist du wahrscheinlich bei den Kollegen auch eher noch so der Paradiesvogel. Ja, also wirst du manchmal da auch schräg angeguckt von deinen Kollegen, wenn du sagst, nein, ich finde, also Elektro ist definitiv die Zukunft, sagst du ja auch, wie?
Auf jeden Fall. Da wird mir etwa die von Kollegen, von Kunden, von einem belächelt und ja, wieso. Und ich finde es ja auch schön, ein Lambo anzuschauen oder mal vielleicht schnell eine Runde fahren, aber dann war es das. Ich würde nicht wollen, in der Garage haben müssen mit dem. Bei einem Lambo hast du 8 Ölablassschrauben. 8 Ölablassschrauben, wo du musst, nur schon das, also es ist sinnlos. Ich finde es, ja, eine Stunde fahren, okay, aber das nachher, nein, das muss nicht sein. Und dann, klar wird man dann auch von anderen Kollegen belächelt, wenn ich sage, ich will mit dem Auto nicht mal mehr Probe fahren. Es reizt mich nicht mehr, ich muss es nicht haben. Und wenn ich mit meinem Tesla an der Ampel eben davor fahre beim Start, dann ja, sehe ich gar keinen Vorteil mehr dem Auto, ehrlich gesagt.
Wobei ganz von Verbrenner, also du bist ja jetzt auch nicht komplett Anti-Verbrenner oder so. Du sagst ja auch so einen schönen Oldtimer oder so, das hat ja alles noch seine Berechtigung.
Ja, sicher, einen schönen Oldtimer, einen schönen Porsche 911, einen Golf 1, einen VW-Bus, oder auch einen TÜV, wir sollen sicher noch Verbrenner und Benziner haben und wissen noch, was das ist, aber es muss nicht einfach unseren Alltag bestimmen. Es muss nicht die ganze Stadt voll sein mit solchen Auto und es ist einfach sinnlos. Ich sehe den Vorteil nicht, wieso man das muss haben, wieso man das macht. Das darf man gerne jemandem erklären, wo der Vorteil ist, aber ja, es wird schwierig.
Ja.
Andi hat eben schon gefragt, wo der Unterschied bei den Servicekosten sind. Nehmen wir doch mal die gleichen beiden VW-Modelle. Und was sagt man denn oder was würdest du mal schätzen, auch Pi mal Daumen, so wie eben, wenn sie 100.000 Kilometer beide gefahren sind? Wie viel hat man was eingespart beim Stromer und wie viel?
Ja, 400 bis 500 Franken im Jahr nur an Servicekosten, ohne Reparaturkosten, die kommen mit Zündkerzen und mehr Servicematerial, wo der kommt, wo da alles noch drauf gerechnet wird. In 5 Jahren hat man da schon einiges zusammengespart und in 10 Jahren, wir rechnen so in 10 Jahren, dass man bei meinem VW fast noch einmal den Kaufpreis oben draufgelegt hat an Reparatur- und Servicekosten. Was bei einem Elektrofahrzeug so bei 30% liegt. Also das ist schon mal, wenn man ein Auto für 70'000 Franken kauft, ist das ein grosser Batzen, finden wir. Ja.
Also kann man am Ende wirklich nicht mehr sagen, mit einem Elektroauto ist teurer, auch wenn er vielleicht bei manchen Modellen noch leicht teurer ist als jetzt das vergleichbare Benzinmodell, aber auf lange Sicht ist Elektro günstiger sowieso.
Bei 5 Jahren schon hat man das locker rausgeholt und ich weiß auch nicht, wie man auf das kommt oder wer das mal breitgetreten hat, dass das Elektrofahrzeug dann teurer ist. Und es gibt ja noch andere Vorteile mit den Strassensteuern, die man in vielen Kantonen sparen kann, eben mit den Benzinkosten, ohne noch die Servicekosten. Also es ist ein riesen Vorteil, den man bei einem Elektroauto hat. Ich weiss nicht, woher die Gerüchte kommen, dass das irgendwie teurer sein soll. Es gibt ja keine Grundlage, dass es teurer sein soll oder müsste teurer sein. Also überhaupt nicht. Wegen dem ich sehe keinen Nachteil zum Elektroauto. Das ist es eben, was ich auch in den Kunden, in den Leuten näher bringe. Es gibt wirklich keinen Nachteil. Und man soll auch mal ein Elektroauto probieren fahren und soll das mal testen. Und viele werden dann schon alles ein bisschen überzeugen, habe ich das Gefühl, von einem Elektrofahrzeug.
Deswegen ist es so schön, dass du heute da warst, Dario, weil genau, ich versuche das ja auch immer ein bisschen zu vermitteln, auch an Wilma muss ich ja immer noch ein bisschen, aber es ist schön, wenn es jetzt nicht hier nur ich immer hier predige, sondern wenn wir jetzt wirklich mal einen richtigen Autofachmann hier haben, der das wirklich nochmal bestätigen kann.
Wilma bringen wir schon auch noch zum Elektroauto.
Ja, an die Arbeit. Ich bin jetzt auch dann und wann schon mal eingefahren und so, ja.
Vielleicht noch als letzte Frage, wir hatten jetzt vorhin schon mit dem Bremsen, dass man da ab und zu auch mal ruhig die Rekuperation ausstellt, um die Bremsen, dass die auch in Schuss bleiben. Hast du sonst noch irgendwelche Spartipps für E-Autofahrer, um die Langlebigkeit zu maximieren von einem Stromer?
Ja, da gibt es ein paar Sachen. Batterien komplett entladen. Trotzdem auch vielleicht 2-3 Mal im Jahr Batterie voll komplett aufladen. Nicht nur immer bis 80%, aber nicht Non-Stop-Batterie bis auf 100% aufladen. Und wenn man die Möglichkeit hat, im Winter, dass man das Fahrzeug irgendwo im Warmen kann parkieren, in einer Garage innen oder so. Das ist wirklich nicht schlecht, wenn man für ein Elektrofahrzeug einen warmen Parkplatz hat. Einfach eine Tiefgarage schon oder so, wo es nicht gerade draußen minus 10, 15 Grad sind. Vollgas beschleunigen, Vollgas bremsen, wie bei allen Autos. So, das sollte man nicht unbedingt nonstop machen. Und ja, das sind so die Tipps, die man ein bisschen beachten kann bei den Elektrofahrzeugen. Und regelmäßig warten. Viele haben das Gefühl, sie müssen keine Wartungen mehr machen. Ist nicht so. Man muss gleich noch vorbeigehen, muss das Auto anschauen. Wenn etwas kaputt ist, das macht wieder etwas anderes kaputt. Und so, ja, muss es schon auch ein bisschen schauen auf das Auto.
Super, wenn Wilma, wenn du keine Frage mehr an unseren
man sieht dir die Freude an.
Experten hast. Nö, ich glaube, Wilma hat jetzt schön den Bogen nochmal so gespannt und hat nochmal alles so, ja, nochmal so einen Tipp zum Schluss. Ich glaube, dürfen uns bedanken bei Dario Jukic. Schön, dass du heute da bist.
Nein, ganz, ganz herzlichen Dank und ich glaube wirklich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich auch wirklich mal. Wie gesagt, wir wissen einiges, wir wissen nicht alles und wenn wir einen Experten dabei haben, freuen wir uns natürlich und ganz lieben Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte die Leute überzeugen.
Danke. Genau, auch wenn du manchmal ins Hochdeutsch gewechselt bist.
Ja, Entschuldigung, ja, stimmt.
Aber wenn euch die Folge auch gefallen hat, lasst wieder Likes da, kommentiert und dann sage ich bis zum nächsten Mal zu Elektrogeflüster. Ich freue mich schon und Dario, nochmal vielen Dank.
Super, danke euch vielmals. Merci.
Ciao.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.